Willkommen zu Folge Flutlichtgefühle, Folge 24. Und wir gehen rein. Direkt. Hi, Jesko.
Hi. Hi, hi, hi. Spannendes, aufregendes Zwei-Wochenende. Für mich auf jeden Fall.
Ja.
Mein letztes Arbeitswochenende. Jetzt habe ich erstmal Urlaub.
Nächstes.
Aber Zwangsurlaub. Ich hatte noch so viele Urlaubstage übrig vom vergangenen Jahr, dass ich die nehmen musste, weil die sonst verfallen.
Wie traurig.
Ja.
Du musstest Urlaub nehmen. Nein, wie traurig.
Musst du Urlaub nehmen. Ja. Naja. Naja. So ist es. Aber ich hatte am Wochenende noch viel Zeit, Fußball zu gucken und habe dementsprechend auch Fußball geguckt und natürlich den BVB verfolgt, aber auch die Bayern ein bisschen geguckt, aber da tatsächlich das Ganze etwas reduzierter, weil ich unterwegs war. Mal mein Mikro hier richtig hinstellen. Du hörst mich aber gut, ne?
Ich höre dich gut.
Alles klar. Ja, und so kam es dann an diesem Fußballwochenende, dass der FC Bayern locker leicht in Gladbach gewinnt, was ja auch nicht immer so war.
Absoluter Angstgegner.
Ja, und Julian Brandt den BVB verlässt. Das sind für mich so die Main Topics an diesem Wochenende,
ja,
muss ich sagen.
Ich hätte ergänzend und noch eins, und zwar, dass Werder Bremen Union Berlin einfach mit 4-1 schlägt.
Ja.
In der Situation, aber ansonsten habe ich gerade schon gesagt, du trägst uns heute, weil ich habe wirklich, außer Bayern, habe ich nichts.
Warte ganz kurz, ich muss jetzt noch was sagen, wo immer meine Kollegen lachen, wenn, schönen Grüße an Kollegen Patrick Kleinmann vom Kicker, der lacht nämlich immer, wenn die Sprache auf Daniel Thune kommt. Da sage ich jedes Mal, oh, der ist aber nett. Sage ich jedes Mal. Deswegen gönne ich dem das auch mit Werder Bremen, dass der da Erfolg hat, weil, oh, der ist aber nett. Das ist wirklich ein ganz, er ist ein netter Typ. Also zumindest, ich habe ihn als netten Typen kennengelernt. Sehr sympathisch.
Ist er auch. Ich habe den tatsächlich auch mal kennengelernt. Und zwar als Sven Köhler, der, wenn ich mich richtig erinnere, unser erster Gast hier war.
Ja.
Schöne Grüße.
Nach Zürich.
Genau. Damals noch beim VfL Osnabrück gespielt hat. Und da war ich in Osnabrück und Osnabrück war da irgendwie irgendwo in einem Hotel vorm Spieltag. Da haben wir uns noch kurz getroffen, haben uns da unten an eine Bar gesetzt und da saß der Daniel Thune auch.
Und der damals noch Trainer von Osnabrück war, oder?
Genau. Da haben wir uns sehr sympathisch kurz unterhalten. Fand ich richtig nett.
Ja, super Typ, wirklich. Ich habe das mal in einem Trainingslager erlebt mit dem BVB. Da waren wir in Marbella. Das war Anfang 23. Das war das Comeback sozusagen von Sebastian Haller, der da dann wieder ins Trainings eingestiegen ist und in diesem Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf, glaube ich, 4 Tore geschossen hat oder sowas total Wildes. Also das war ein Debakel für die Düsseldorfer. Und dann lief Daniel Thune an mir vorbei, runter von dem, ja, von dem Mini-Stadion-Trainingsplatz, wo dieses Testspiel stattfand. Und ist dann so halt so ein bisschen in Gedanken an mir vorbeigelaufen. Und ich erwarte von solchen Leuten niemals, dass die mich kennen, weil das ist nicht, am Ende ist das nicht wichtig, dass die mich kennen. Ja, klar, ich habe den schon 2-3 Mal am Field interviewt und fand den auch immer ganz sympathisch, aber die sind da ja auch so ein bisschen in einer anderen Welt dann, ne, wenn die sich mit so einem Spiel beschäftigen und allem drum und dran. Deswegen, ich würde das nie persönlich nehmen, wenn der da jetzt einfach an mir vorbeiläuft, ne, dann ist das so. Ist auch überhaupt kein Problem. Dann geht er 3 Schritte zurück und sagt, ach, hi Jesko, sorry, ich habe dich nicht gesehen. Und dann geht er weiter. Und das fand ich so beeindruckend. Zum einen, dass, also wir haben uns jetzt noch nicht 500 Mal unterhalten, weißt du, so, aber der kannte meinen Namen, der wusste, wer ich bin. Und der hat dann einfach so respektvoll einmal gesagt, hallo Jesko. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Es hinterlässt Eindruck. Namen kennen, ja, also generell in jeglicher Situation, ob das jetzt im Fußball ist oder auch im XYZ-Beruf. Namen kennen und beim Namen ansprechen hinterlässt immer einen Eindruck, egal ob man viel Kontakt hatte.
Wobei ich gestehen muss, mich persönlich nervt es, wenn ständig einer mit mir redet und meinen Namen dabei nennt, Sebastian.
Ja, aber genau, wenn man das permanent, es muss schon passen.
Ja, weil es gibt ja auch Leute, die machen das die ganze Zeit, oder Sebastian?
Ja, Jesko, die Leute gibt es. Ja. Aber wie gesagt, Jesko, das muss schon passen.
Ja, Sebastian. Das muss halt schon, irgendwann muss es halt auch, Ja, und das nervt mich tatsächlich irgendwann. Es gilt auch als so ein psychologischer Kommunikationstrick, weiß ich. Es soll so eine Bindung herstellen, aber ganz ehrlich, bei mir stellt das keine Bindung her, um es mal so zu sagen. Also alle Leute, die das bei mir machen, lass das sein. Hasse das.
Same.
Ständig, ne, Jesko, es ist dann irgendwann, erinnert es mich dann auch an so eine Infomercial von früher, weißt du, aus dem Nachtprogramm. Hi, Katie, na, guck mal, diese Pfanne, Katie, ich habe sie, guck dir das mal an, das Ei, Katie, das rutscht einfach hin und her. Oh ja, Greg, das Ei rutscht ja ganz toll hin und her. Haben Sie früher auch andere Pfannen benutzt, wo immer alles angebrannt ist? Dann nehmen Sie jetzt die Ultima 5000 da, brennt garantiert nichts mehr an. Oh ja, Greg, toll, Katie, oh ja.
Boah, ich hab einen neuen Beruf für dich.
Ja, boah, es ist mir so, das fand ich immer schon so, es ist immer so ein bisschen Parodie gefühlt. Aber jetzt sind wir ganz weit weg vom Fußball. Wir sind da hingekommen, über Daniel Thune, der meinen Namen kannte. Worüber ich mich, Daniel, wenn du das hören solltest, Daniel, ich habe mich darüber sehr gefreut. Es geht nur um so Extremsituationen, wo mich das nervt.
Verstehe ich. Bevor wir zum Spieltag kommen, ich habe gerade schon gesagt, ne, du musst uns so ein bisschen tragen. Ich habe tatsächlich richtig gute Vorbereitung für einen Fußball-Podcast, außer Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach nichts gesehen. Ich habe mir ein paar Highlights angeguckt natürlich, wie sich das für diesen Podcast-Job hier gehört. Aber ich hatte keine Möglichkeit, am Samstag zum Beispiel den Spieltag zu verfolgen. Aber bevor wir da reingehen, wir haben ja versprochen eigentlich, dass diese Woche ein Gast da sein wird.
Ja, der ist in Bergamo.
Ja, jetzt hört ihr und seht ihr niemanden außer uns wieder. Aber...
Ja.
Aber ich habe eine Idee. Spontan. Ich weiß nicht, ob die klappt, aber das können wir jetzt einfach mal ausprobieren.
Wir rufen Messi an.
Wir rufen jetzt Lionel Messi an.
Ja.
Ich wähle jetzt hier die Telefonnummer von Lionel Messi.
Mach das.
Hola, Leo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Una pregunta. Hast du heute Zeit, Podcast aufzunehmen? Nee, das machen wir nicht. Aber wir rufen jetzt spontan jemanden an. Das machen wir live.
Un momentito para nosotros, para charlar en este podcast.
Boah, Gänsehosen. Ja. Gänsevorhaut, sagt man in der Generation jetzt.
Echt? Gänsevorhaut? Kurz.
Wir rufen jetzt live jemanden an. Du weißt auch nicht, wen. Vorhaut.
Ich weiß nicht, wen. Du weißt aber hoffentlich, wen.
Ich weiß, wen.
Kenn ich
und,
den
und du wirst ihn kennen. Ich löse es danach auf. Entweder er geht ran oder er geht nicht ran. Wir probieren es jetzt spontan. Ob er Lust und Zeit hat, spontan, weil der hat mit Sicherheit sehr geile Geschichten zu erzählen aus dem Profifußball.
Ja.
Und ich wähle jetzt einfach mal die Nummer.
Marian Sauer.
Sebastian Santana.
Ich habe jetzt echt mit vielem gerechnet, ne? Aber nicht, dass du mich anrufst.
Marian, ganz kurz. Wir sind gerade in der Podcast-Aufnahme. Du bist quasi live gerade dazugeschaltet.
Ach so, stark.
Und kurze Frage. Hast du Bock und Zeit, eine Stunde mit dabei zu sein, ganz spontan?
Oh, jetzt gerade, bin ich ehrlich, ist ein bisschen schwierig, weil ich gleich noch ein bisschen was zu tun habe.
Ja, schade. Wir haben ganz kurz, also für alle, die zuhören, wir haben Marian Saar gerade am Telefon. Wir haben es versucht spontan, weil wir eigentlich einen Gast heute versprochen hatten, mussten das aber auf nächste Woche schieben. Und ich dachte mir, wenn ich eine vertraute Stimme anrufe, dann dich. Ich weiß gar nicht, ob Jesko dich gerade hören kann, aber ja. Ja, alles gut.
Also sehr gerne sonst, wird gerne auch mal so dazukommen. Kannst mich gerne mal einladen.
Mit Sicherheit.
Aber wie gesagt, jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich heute Abend noch ein bisschen was zu tun habe.
Ja, alles gut. Aber ein spontaner Versuch war es wert.
Ja, schadet ja nicht.
Ich rufe dich im Laufe der Woche nochmal an.
Sehr gerne. Alles klar.
Nächsten Abend. Schöne Grüße an Lena.
Jo, richtig aus. Euch noch viel Spaß. Ciao, ciao.
Ciao. Schade.
Schade.
Kann man das hören, ja, ne?
Ja, hier, alles gehört, alles gehört. Sehr ja, sympathisch. Cool.
Schade. Ja, das Marian tatsächlich. Er geht immer mit Marian Saar ans Telefon, weil wir telefonieren einfach mal ein halbes Jahr lang gar nicht. Oder haben auch ein halbes Jahr lang ja, wenig Kontakt. Aber wenn wir Kontakt haben, war früher schon in Essen so einer meiner besten Freunde, dann ist es immer irgendwie sehr intensiv. Und dann haben wir uns auch immer sehr, sehr viel zu erzählen. Aber, was er gehört, den laden wir dann mit ein.
Den laden wir mit ein.
Für alle, die ihn nicht mehr kennen, durfte damals unter Jürgen Klopp beim BVB in der Bundesliga debütieren und auch in der Champions League.
Ja, und auch U-Nationalspieler gewesen, ne?
U-Nationalspieler gewesen, eins der größten IV-Talente Deutschlands, damals von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt und noch mit Aussagen von Rudi Völler. Mit mehr Perspektive können wir ihm in Leverkusen nicht bieten, aber was sie für Summen dann in Dortmund zahlen, da können wir halt einfach nicht mithalten. Das war jetzt paraphrasiert, das war kein Zitat, aber so in die Richtung ging das. Kommt dann in der Zukunft, so.
Boah, bin ich gespannt. Ja. Da bin ich gespannt. Dann reden wir mal über das Aktuelle.
Reden wir über das Aktuelle.
Fangen wir mit den Bayern an. Fangen wir einfach chronologisch an. Den Spieltag, Freitagabend, oder? War Freitagabend, ne?
Fuck, ich habe mein Glas Wasser hier gerade umgekippt.
Oh, wir unterbrechen diesen Podcast für eine kurze Wischpause. Sie können es nicht sehen, aber es ist hektisches Treiben im Hause Santana. Ein Handtuch liegt bereit, wird herausgeholt, um jetzt die große Pfütze runterzukriegen. Ja, das darf ihm aber auch nicht passieren. Der ist doch eigentlich Profi. Er ist doch Profi in diesem Podcast-Geschäft. Hat doch eigentlich immer alles im Griff. Der Offensivspieler. Aber hier war er einfach zu stürmisch und hat das Glas Wasser umgeworfen. Er hofft jetzt natürlich, dass die Technik nicht darunter gelitten hat, aber noch funktioniert es gut, noch gibt er sich Mühe, noch kommt er da rein und ich glaube, er hat es alles wegbekommen. Jetzt muss noch einmal das Mikro gehoben werden und zu nah an die Kamera gegangen werden, aber jetzt ist alles weggewischt und Sebastian Santana kann wieder dabei sein. Er ist aber auch ein ganz wichtiger Protagonist in diesem Podcast. Ohne ihn läuft doch hier überhaupt gar nichts. Von daher hoffen wir, dass dieses kleine Malheur mit dem Glas Wasser, was ihm da unterlaufen ist, dann auch schnell wieder reparabel sein wird und vor allem den Fortgang dieses Podcastes nicht beeinflussen wird. Und jetzt ist er wieder da.
Entschuldigung. Herzlich willkommen zurück. Ja. Ein Profi hat aber natürlich auch ein Handtuch direkt hier parat liegen, deswegen ging es jetzt flott.
Ja, hast du ein Schlafzimmer?
Nee.
Oh Gott.
Meine Herren.
Oh.
Ja, ja, ja.
Oh. Ist schon spät.
Ja, ja.
So jetzt reden wir langsam über Fußball.
Wir starten mit den Bayern.
Ich frage mich bei den Bayern mittlerweile, wie sehr kann diese fehlende Kompetitivität der Bundesliga eine Gefahr für den restlichen Verlauf, besonders in der Champions League der Saison für die Bayern werden?
Kann ich dir sagen, den Fehler hat 2013, müsste es dann gewesen sein, ne? Pep Guardiola gemacht, dass er auch nicht 12-13, sondern 13-14.
13-14, weil 13 haben sie ja Champions League gewonnen gegen den BVB.
Genau, das war Saison 12-13, 13-14. Ja. Dann den Fehler hat Pep Guardiola gemacht. Der hat leider auch den Fehler gemacht, das hat er hinterher auch selber gesagt, ab Spieltag, wann war es denn? 28 oder so war die Meisterschaft klar. Dass man jetzt so ein bisschen Wind aus den Segeln nimmt, ne, und die Bundesliga quasi nicht mehr ernst nimmt. Und ich glaube, dass man einmal im Verein daraus gelernt hat. Ich glaube, dass ein Pep Guardiola daraus gelernt hat. Und dass ein Vincent Kompany diesen Fehler nicht begehen wird, weil der einfach...
Ja, aber kann man diesen Fehler nicht begehen?
Ja, kann man.
Das ist ja systemimmanent, hätte ich jetzt was. Das ist ja im System drin, dass die Bayern sich in der Bundesliga nicht wirklich anstrengen müssen.
Nicht
außer
mit dem,
gegen Dortmund vielleicht.
Nicht mit dem Charakter, den die aktuell da zeigen. Da bin ich fest von überzeugt, dass er die Truppe so im Griff hat und dass, dass intern auch die Spieler wie ein Kimmich oder ein Tah oder ich weiß es nicht, ein Harry Kane mit Sicherheit, die da so durchpushen, weil die genau wissen, worum es geht und dass denen das nicht passieren darf, dass da wirklich jedes Spiel 100% Gas gegeben wird. Ich glaube nicht, das würde ich mich sehr stark wundern, wenn da hinten raus so ein Larifari-Ding wird.
Okay, also ich hoffe das für die Bayern, dass denen da tatsächlich nicht irgendwann so die Spannung verloren geht, die sie dann in den Champions-League-Duellen nicht mehr aufbauen können. Wir sind jetzt am Spieltag gegen Atalanta Bergamo. Ich habe ja mit Atalanta Bergamo Erfahrung gemacht und muss sagen, die werden kein Hindernis sein für den FC Bayern, wenn die es einigermaßen ernst meinen.
Klopf, hast du einen Holztisch, klopf mal direkt dreimal ab.
Ja, nee, das, also ich habe die ja wirklich gesehen, die sind okay. Das ist eine ordentliche Mannschaft, gegen die aber auch Borussia Dortmund niemals hätte rausfliegen dürfen. Und wenn schon der BVB gegen die nicht hätte rausfliegen dürfen, dann wirst du auch als FC Bayern kein Problem mit denen haben.
Das ist richtig, aber ich bin ja bei Champions League K.O.-Spielen auch immer so ein bisschen, viel Tagesform abhängig. Und du willst nicht in so eine Situation kommen wie der BVB, nämlich im Rückspiel, dass du früh in Rückstand gerätst oder so, wenn das Hinspiel vielleicht ein bisschen zu knapp war. Für den Bayern
Du spielst ja erst in Bergamo.
Ja.
Und das ist auch schon ein Unterschied, ne?
Ja. Trotzdem, der kann schon eklig werden. Ich glaube, die können richtig, richtig eklig sein. Aber im Endeffekt ist das ein Gegner, den du schlagen musst. Und wie alle Fußballexperten immer sagen, Champions League zu gewinnen, musst du jeden schlagen. Ne?
Ja, vor allem, das geht ja auch für den Bayern-Baum. Ne? Also die haben ja da ist ja alles drin, so ungefähr.
Ja.
Auf der Seite. Also es ist schon anspruchsvoll. Ne?
Ja, voll. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Mittwoch, 21 Uhr. Ne, morgen.
Nee,
Dienstag.
Heute,
wenn ihr die Folge hört.
Wir sind am Spieltag.
Wir sind am guck mal, Profi. Du hast irgendwas vom Profi gesagt und so.
Ja.
Ich nur mit meinem Handtuch unterwegs am Wischen. Also heute, wenn ihr die Folge hört, spielt auch der große FC Bayern München. Schon lange nicht mehr gemacht.
Ja. Und am Samstag gab es dann das Topspiel von Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Und ich habe
Wir müssen nur ganz kurz, weil das einzige Spiel ist, weil ich dann wirklich live gesehen habe.
Ja.
Von Bayern gegen Gladbach.
Ja, davon habe ich aber nicht so viel gesehen. Ja, dann erzähl du mal.
Ja. Eine wichtige Frage. Hast du die Szene um Rocco Reitz gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Ja, gut. Dann können wir das Thema auch abhaken. Ich hätte dich gerne gefragt.
Also jetzt meine Meinung dazu.
Ja, ob das für dich eine rote Karte und ein Strafstoß war. Wenn du sie sehr schnell aufrufen kannst, schau gerne rein. Ansonsten, also ich war der Meinung, als ich das gesehen habe im ersten Moment, da ist vielleicht der Bayern-Bonus, von dem du noch vor 2 Wochen gesprochen hast.
Ja.
Und okay, das ist im Leben kein Elfmeter und schon erst recht keine rote Karte. Hat mich aber auch gewundert, warum der nicht mehr rausgerufen wurde. Der Rocco Reitz hat seine Binde ausgezogen und ist auch direkt straight in die Kabine gegangen und da kam nichts mehr. Und ich dachte, stehe ich jetzt gerade im Wald oder habe ich irgendwas nicht gesehen? Hab's mir in der Slow-Mo x-mal angeguckt. Keine Ahnung.
Es war ein Wochenende der merkwürdigen Schiedsrichterentscheidung, aber da kommen wir gleich noch zu. Weil da habe ich mich wirklich geärgert.
Bis ich heute mit einem Schiedsrichter, Obmann nennt man das, oder ich weiß es nicht, ne? Obmann, auch Beobachter, gesprochen habe, der mir das erklärt hat vom Regelwerk her. Und jetzt muss ich im Nachgang sagen, ja gut, wenn das Regelwerk ist und man bewertet das so, dann macht das absolut Sinn. Der Reiz reißt den Jackson von hinten mit beiden Armen so ein bisschen um. Das ist kein krasses Foulspiel. Der Jackson kommt sogar noch zum Abschluss, fällt dann danach aber. Und dann gibt es halt, also der Abschluss pariert, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann direkt der Pfiff, Elfmeter und sofort der Griff zur roten Karte. Weil keine Chance auf den Ball und ein bewusstes Halten im Strafraum, was dazu führt, dass du laut Regelwerk diesen Platzverweis geben musst.
Okay.
Und auch den Strafstoß.
Ja, spannend.
Fand ich dann mal interessant, aus der Perspektive zu hören. Weil ich habe gesagt, hör mal, hast du die Szene gesehen? Er sagte, nee. Ich so, ja, guck dir die mal bitte an. Dann kommst du in 10 Minuten nochmal zu mir und erklärst mir bitte, ob Elfmeter, rote Karte, ja oder nein. Hat er gesagt, hatte sofort, kam er wieder, hat gesagt, ja, auf jeden Fall, rote Karte, Elfmeter hat das und das, deswegen. Ja, dann ist es auch irgendwie nachvollziehbar, weil ich glaube, es gab sehr viele Diskussionen auch rund um das Spiel dann, ob das wirklich eine rote Karte war und das ein Elfmeter war. Das ist die Erklärung.
Ja, spannend.
Hier Fußball spannend. Deutschland, bitteschön.
Ja.
Ja, mehr will ich auch nicht dazu sagen. Ansonsten.
Ja, die Bayern marschieren jetzt halt brutalst durch, ne? Also, das ist.
Ja, deswegen glaube ich auch, dass die dann nicht federn lassen werden. Die strahlen.
Gegen Bergamo, oder?
Generell in der Champions League. Die strahlen einen nach dem anderen weg.
Ja.
So. Anderer Schauplatz.
Ja, ich habe dann tatsächlich den ganzen Samstag über Fußball geguckt, weil ich war Freitagabend etwas länger unterwegs und Samstag dann durchaus in der Lage, auf der Couch zu liegen, aber mehr auch nicht. Und habe dann tatsächlich dir ja noch geschrieben, ui, heute weiß ich gar nicht, welches Spiel ich überhaupt als Einzelspiel gucken soll, weil die alle so sexy sind. Am Ende waren es ganz viele richtig coole Fußballspiele dabei, auch wenn die Namen nicht so sexy waren. Ich habe viel Mainz gegen Stuttgart gesehen. Da war ich ein bisschen enttäuscht von meinen Stuttgartern. Ich bin ja ein Stuttgart-Sympathisant geworden, weil ich einfach den Fußball sehr mag, den sie spielen. Aber da hat mir vieles nicht gefallen. Mhm. Auch ein Dennis Undaff hat mir nicht so gut gefallen, der dann aber trotzdem ein Tor vorlegt und eins macht. Und das ist natürlich schon echt eine Klasse. Ich bin super gespannt auf die Nominierung für die Nationalelf. Komme ich direkt über Undaff mal dahin. Weil das ist dann natürlich jetzt schon ein ganz, ganz klarer Hinweis, wo es hingeht. Ne? So, also ich würde sagen, der Kader, der jetzt nominiert wird, ist im Prinzip der WM-Kader. Plus, minus, zwei, drei Spieler, vielleicht nochmal ein Verletzter. Und ich bin ja Undaff-Fan. Ich würde mich sehr freuen, wenn er dabei ist. Ich sehe auch ehrlich gesagt kaum jemanden mit einem deutschen Pass, der zurzeit auf dieser Position diese Qualität bringt und diese Qualitäten bringt. Deswegen wundere ich mich eigentlich, dass es darüber überhaupt eine Diskussion gibt.
Ja. Also ich glaube, die Diskussion hat er auch so ein bisschen selbst aufgemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Irgendwo zu Recht, ne? Weil keiner ihn in der Öffentlichkeit auf dem Schirm hat.
Ja, der hat ein bisschen wenig Lobby, ne? Obwohl der ist ein geiler Typ. Ich finde den Megatyp. Ich verstehe nicht, warum.
Ich glaube, weil der hat nicht diese Strahlkraft, weil der nicht in Fußball Deutschland groß geworden ist. Mhm. Also irgendwo schon, aber der ist
wie
ja
so
über. Ich sage nicht in Fußball Deutschland. Der ist über Umwege dann diesen Profiweg gegangen und relativ spät hochgekommen. Ich glaube, das verschafft dir so ein bisschen weniger Präsenz, aber, und darauf wollte ich nämlich hinaus, ich bin fest davon überzeugt, der wäre so oder so nominiert worden. Weiß ich nicht, also braucht er diese Lobby dann überhaupt? Brauchst du das?
Ich bin gespannt, ob er nominiert wird. Aber wen willst du sonst nominieren da vorne?
Wollte ich gerade sagen, kannst du niemanden anderen nominieren.
Füllkrug schießt kein Tor, Woltemade schießt zurzeit kein Tor.
Den willst du trotzdem nominieren, aber.
Dauerverletzt. Wen willst du denn da vorne reinstellen?
Ja,
Manuel Neuer?
Ich sag dir, der wird mit mindestens 2 WM-Toren rausgehen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ja, du wirst ihn Woltemade trotzdem nominieren, glaube ich, einfach aufgrund der Historie zuletzt. Aber Dennis Undaff. Und dann hast du doch sogar ein halb eingespieltes Duo.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber die Diskussion hatten wir ja schon letztes Mal, wen wir in unseren WM-Kader wählen würden und wen nicht. Wolfsburg verliert. Und das ist jetzt natürlich schon krass. Wenn du dir dann auch mal die Tabelle anguckst, dass die jetzt also wirklich 4 Punkte hinter dem Nicht-Abstiegs- und Relegationsplatz sind.
Das ist bodenlos, ne?
Also mit dem Kader, mit den Möglichkeiten ist das natürlich eine ganz krasse Entwicklung da in Wolfsburg, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also das ist ja brutal. Jetzt holen sie Dieter Hecking zurück, der das jetzt irgendwie managen und retten soll. Ich mag Dieter Hecking. Aber ob er der Richtige für diesen Job jetzt ist, weiß ich nicht so richtig genau, wenn ich ehrlich bin.
Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von DH, aber...
Warum nicht?
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mir mal seine Stationen angeguckt, so richtig, richtig Erfolg fällt mir jetzt nicht ein. Außer damals den DFB-Pokalsieg mit Wolfsburg, glaube ich, 2015?
15 kann gut sein.
Hätte jetzt 15 gesagt.
Aber ja, ansonsten mit dem Runde gewesen sein.
Waren das alles sehr durchwachsene Trainerstationen. Also wir können auch mal ganz kurz durchgehen. Ich habe das hier bestimmt noch irgendwo offen.
Ja, es fing immer gut an und ließ dann halt doch relativ stark nach. Ne? Das ist natürlich für einen Retter jetzt genau die richtige Jobbeschreibung.
Ja, aber der hat, also, ne, gehen wir mal von der, lassen wir jetzt mal Alemannia Aachen weg. Dann Hannover war da ja sehr lange, Punkteschnitt von 1,34. Nürnberg ein Punkteschnitt von 1,33. Wolfsburg dann in den 2 Jahren, wo der auch den DFB-Pokal geholt hat, 1,75. Mhm. Das war sein bester Punkteschnitt.
Ja,
Gladbach 1,5, Hamburg 1,5, Nürnberg jetzt dann nochmal 1,2 und Bochum 0,97. Ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Passt dann aber auch zum VfL Wolfsburg. Also weiß ich nicht. Kann ich nichts mit anfangen mit dem Verein.
Ja. 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 Ich bin gespannt.
Ja.
Also, das wäre Wahnsinn, wenn die absteigen würden. Ne? Alleine, wenn du dir Budget und Möglichkeiten etc. anguckst.
Aber macht das was mit denen? Was passiert dann da?
Weiß ich nicht, ja. Es wäre auf jeden Fall schlecht für die zweite Liga, weil dann sinkt der Zuschauerschnitt in der zweiten Liga.
Ja,
ja. Ich sehe das echt. Habe ich da auch mein Mikro?
Ja, ja. Das wirklich, also, aber ich wüsste nicht, was das für wenn ein Verein wie Gladbach absteigt oder so, ne, das hat ja auch riesige finanzielle Auswirkungen für so einen Verein oder, weiß ich nicht, Bremen auch. Aber
ja,
Wolfsburg?
Ja, aber Wolfsburg, die haben schon, also VW ist ja schon drauf und dran, immer da ein bisschen Geld wegzuknapsen, ne? So.
Ja, denen auch nicht gut geht.
Ja. Und ja, also ich finde es halt nur faszinierend, dass sie es dann wirklich geschafft haben, sich in so eine Lage zu bringen. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie sich da vielleicht nochmal rausholen? Ja. Einfach weil sie eigentlich genug Klasse im Kader haben. Ah, das haben schon viele gedacht, ne? Das hat schon mal ein Eintracht Frankfurt gedacht, hat schon mal ein FC Schalke gedacht.
Ja, ich glaube aber tatsächlich auch, dass sie sich am Ende dann noch rausholen werden. Und dann spielen die Relegation. Und ich glaube, am Ende muss St. Pauli noch dran glauben.
Kann sein, ja. Das kann sein.
Tja. Nichtsdestotrotz. So. Andere glorreiche Spiel.
Ja.
Wo du drauf geschielt hast.
Ja, BVB gegen Köln. Ich fand es halt vorher total interessant, wie gehen die Dortmunder da rein? Wie gehen die Dortmunder in dieses Spiel rein? Gehen die genauso rein, wie alles erwarten? Nämlich, dass sie nach dem guten Spiel gegen die Bayern wieder ein Kackspiel abliefern? Oder zeigen sie dann mal, dass sie wirklich mal so ein bisschen Konstanz in die Leistung kriegen? Und nein, kriegen sie nicht. Es war echt ein Kackspiel. Also gegen eine abstiegsbedrohte Mannschaft in der Bundesliga als Tabellenzweiter, ja, musst du einfach viel souveräner auftreten. Das hat mir über das ganze Spiel gefehlt. Klar, du führst irgendwann 2-0, aber das hatte mit souverän gar nichts zu tun. Und du lädst 10 Kölner, die einen berechtigten, wie ich fand, Platzverweis durch VAR bekommen haben, dann in der Schluss... Bitte?
So wie ich das hinterher in Highlights gesehen habe, auf jeden Fall.
Ja. Du lädst die wirklich in den letzten Minuten, Sekunden ein, dir noch den Ausgleich reinzutun. Also du schenkst denen schon den Anschlusstreffer, der absolut unnötig ist, und dann lädst du sie auch noch ein, und da hat der BVB einfach nur Glück, dass sie keinen Handelfmeter gegen sich bekommen haben.
Das ist ja so einer gewesen.
Sehe ich hundertprozentig genauso. Und das sieht der DFB ja mittlerweile auch genauso.
Ja.
Das erschließt sich mir von vorne bis hinten nicht, wie der VAR da nicht eingreifen kann. Das erschließt sich mir schlichtweg nicht. Verstehe ich nicht. Warum greift der da nicht ein? Also das ist, da dann von einer natürlichen Handbewegung im Sprung zu sprechen, der hat den Arm hier. So, das ist zu weit. Wenn du da den Ball gegenkriegst, ist es ein Handspiel. Wenn er einen hier hat, ja, alles cool. So, am Körper irgendwie noch so, aber der hat ihn so weit ab. Und er lenkt den Ball auch dann wirklich, also das ist ein Handspiel. Das ist nicht beabsichtigt, aber Courtois sieht den Ball auch kommen. Er guckt erst dahin, weiß, die Flanke kommt, dann guckt er nicht mehr hin und dann hat er den Arm draußen. Und dann
hätte dahinter nicht sogar einer gestanden?
Ein Kölner, das war ja der große Aufreger. Ne? Die Kölner haben gesagt, er raubt uns die Chance, an diesen Ball zu kommen.
Ja.
Durch das Handspiel. Also es sind alle Parameter da, dieses Handspiel zu pfeifen. Und Siebert, nö, VAR, Courtois, nö, machen wir nicht.
Boah, nee, heute nicht.
Nee.
95 plus das, ich will nach Hause.
Ja, ich muss heim. Das machen wir nicht. Also verstehe ich nicht. Das erschließt sich für mich hinten und vorne nicht.
Tja.
Kann ich einfach nicht folgen. Dem kann ich einfach nicht folgen.
Ja, und bringt die Kölner um mal mindestens einen Punkt.
Ja, ganz wichtige Punkte, das für Köln. Ne? Das ist das kann ein entscheidender Punkt sein am Ende.
Ja, total. Ja, da habe ich irgendwie danach aber gelesen, hast du das mitgekriegt mit dem Stadionsprecher?
Ja, der hat seinen Unmut kundgetan. Das ist aber nicht sein Job. Das muss man mal ehrlich sagen. Also, das geht nicht, finde ich.
Nee, das geht nicht. Ich kenne Stadionsprecher, wenn das da passiert wäre, dem möchte ich halt irgendwie auch zutrauen. Wobei, der macht das so lange, der ist so professionell in Dortmund. Aber irgendwie, wenn die Emotionen mit dir durchgehen, ist halt Köln, ne?
Also, die Leute nochmal mitzunehmen, die es nicht gesehen haben. Also, der Stadionsprecher hat zur roten Karte gesagt, das ist ja widerlich, das zu pfeifen. Und das durch Mikro im Ganzen vor 50.000 Leuten im Stadion. Und
das muss laut gewesen sein.
Ja. Und hinten raus hat er auch noch irgendwas gesagt zum Handspiel. Das hat aber Kessler hinterher auch bei Sky sofort eingefangen, ne, und hat auch ganz klar gesagt, dass das nicht geht. Das finde ich auch richtig.
Ja.
Aber nochmal ganz kurz zurück zur Dortmunder Leistung, weil ich mich damit ja auch sehr viel beschäftigen muss. Ich fand's gut, dass die Verantwortlichen nach diesem Spiel nicht hingegangen sind und gesagt haben, ja gut, aber haben wir doch gewonnen. Ne? Ist doch, was wollt ihr denn? Nee, die waren sehr, sehr gerade nach dem Spiel und haben das auch ganz klar kritisiert. Das fand ich sehr gut.
Mhm.
Es gab nur schon ganz viele dieser Spieler in dieser Saison und da haben sie halt sonst immer so die Rechtfertigungskeule rausgeholt, ne, und gesagt, ja, aber wir haben doch gewonnen und die Mannschaft hat doch Moral gezeigt und bla 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 bla. Und das war eigentlich genau eins dieser Spiele, wo sie dann mal die Wahrheit gesagt haben danach. Ja. Und da hat es wohl auch in der Kabine gerappelt und völlig zu Recht. Und das zeigt wieder die Gesinnung dieses Clubs, ne, dieses gesamten Vereins, dass du es einfach nicht schaffst, so eine Mannschaft wie Köln mit 10 Mann dann aufzufressen. Die Bayern hätten die aufgefressen. Wirklich, die hätten die aufgefressen. Und das schafft der BVB nicht. Und das siehst du auch so teilweise Larifari, gerade die Verteidigung beim 1-2, wie der Süle da mitjoggt und so, wo sie gar nicht den Kaminski irgendwie versuchen zu stoppen. Boah, nee, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, was die Dortmunder anbieten. Ich kann das auch gar nicht so richtig einschätzen, weil das Spiel gegen die Bayern war so ein tolles Spiel auch von den Dortmundern. So auf Spannung, klar.
Kannst du nicht vergleichen.
Kannst du nicht vergleichen, aber das ist es ja. Weißt du, die Dortmunder, die können immer nur, wenn sie müssen.
Ja.
Ja, aber die müssen auch mal wollen. Die müssen mal wollen und dieses Gefühl habe ich nicht. Das ist wie so ein Kind, das das Zimmer aufräumen soll und es erst tut, wenn es Fernsehverbot bekommt.
Ja, und das funktioniert so. Meistens auch nicht.
Und dann funktioniert es auch nur in jedem zweiten Fall. Ne? Aber, aber so sind die Dortmunder für mich. Und das nervt mich schon seit Jahren bei denen. Nervt mich schon seit Jahren. Dass du eigentlich eine Truppe hast, mit der du was anfangen kannst, die es aber einfach nicht aufs Eis bringen. Und das nervt mich.
Glaubst du, dass es nächste Saison schwerwiegende Veränderungen geben wird? Was eine Überleitung zu Julian Brandt.
Boah. Ja, das glaube ich nicht nur, das ist ja so. Also Julian Brandt wird den Verein verlassen. Reden wir gleich nochmal drüber bestimmt.
Ja.
Emre Can ist bis ganz ehrlich, 6, 7, wahrscheinlich 8 Monate, also bis November oder sowas wird der raus sein.
Weiß man eigentlich, ob vorderes oder hinteres Kreuzband? Also vorderes. Ist das vorderes?
Ja.
Ich bin so ein Arzt, ne? Dr. Ja. Santana hat das im Fallen schon gesehen, ey.
Oh, stimmt, hast du mir geschrieben. Dr. Santana, boah, ich sehe dich in so einer Serie bei einem Privatsender. Dr. Santana. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, einen Moment bitte. Ich muss hier gerade noch den Kollegen zunähen und dann komme ich zu Ihnen. Boah, Dr. Santana ist ja Wahnsinn.
Tja.
Wahnsinn. Ja, wird es geben. Zwangsläufig. Ne, Süle wird den Verein verlassen. Brandt wird den Verein verlassen. Can wird nicht fit sein. Was ist mit Schlotterbeck? Was ist mit Guirassy? Es kommen junge Spieler wie Lerma aus Südamerika, wie Pratsch aus Brasilien, der gerade übrigens in eine Mega-Klopperei verwickelt war. Schaut euch das mal an.
Ist das, was du geteilt hast?
Ja, genau. Genau, da ist auch Gauer Pratsch mittendrin dabei. Der neue BVB-Linksverteidiger hat sich schon mal für das Derby, was es vielleicht nächstes Jahr wieder gibt, eingeboxt. Fand ich witzig. Das ist halt so Südamerika, ne? Ich hab da ja ein Jahr in Argentinien gelebt und das Erste, was sie mir verboten haben, ich meine, ich war 16, 17, also schon noch relativ jung, das Erste, was sie mir verboten haben, ist ins Stadion zu gehen. Weil sie einfach gesagt haben, ey, das ist so gefährlich hier und du siehst halt diese Gewalt, die da sofort aufwallt, ne, auch auf dem Feld, ey, die haben sich richtig gegeben, ne, die haben sich nicht ein bisschen geschubst, die sind sich mit gesprungen, getreten, ins Kreuz da reingeballert. Ey,
das fing Wahnsinn. Mit einem an und dann kam der Nächste dazu und dann flog der Nächste da rein.
Und dann flog der Torwart mit dem Gesicht gegen den Pfosten und dann ging's ab, Freunde.
Ja,
Wahnsinn.
Ja, sehr, 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 sehr.
South America hits different. Das ist einfach so.
So sagt man auch in Ecuador.
Wer hat das gesagt? Ich glaube, es wird sich insgesamt sehr, sehr viel verändern. Ja.
Ja. Und im Management?
Das ist schwierig zu prognostizieren. Das ist ganz schwierig zu prognostizieren, ob sich da auch was tun wird. Aber ich bin tatsächlich gespannt, und das sage ich jetzt mit aller Vorsicht, weil ich ihn persönlich extrem mag, ob Niko Kovac der richtige Trainer dafür ist. Weil da die Mission ist eigentlich, du musst jetzt an dem Gerüst, was du hast, junge Spieler integrieren.
Ja.
Ja, sei es ein Ignacio, sei es ein Lerma, sei es ein Pratsch.
Wenn du heute tauschen müsstest, nicht könntest, sondern müsstest, wen würdest du denn da an die Seitenlinie stellen?
Also wenn ich dürfte, würde ich Sebastian Hoeneß an die Seitenlinie stellen. Oder Xabi Alonso. Aber das ist unrealistisch.
Ja, Sebastian Hoeneß. Boah, passt das?
Ja.
Ich glaube, findest du, das passt? Ja?
Ja. Ist einfach einer, der... Ich meine, Dortmund ist immer ein anderer Schnack als Gladbach. Frag mal Rose.
Mhm.
Ne, es ist auch ein anderer Schnack als Wolfsburg. Es ist ein anderer Schnack als Leverkusen. Es ist ein anderer Schnack als jeder andere Verein außer Bayern. Und ich glaube, Niko Kovac macht das auch so souverän, weil er einfach durch diese Bayern-Mühle schon mal durch ist. Und weil der einfach so in sich ruht und weil der einfach für sich weiß, was er will. Ja, Niko Kovac weiß hundertprozentig, das will ich, so soll mein Fußball aussehen, so müssen meine Spieler funktionieren. Das sind die Vorgaben, die ich mache.
Weißt du, wo ein Hoeneß für mich eher hinpasst? Und da werden mich jetzt wahrscheinlich echt Leute für beleidigen. Aber vom Fußball her und vom Kader her sehe ich den in Leipzig.
System. Hat der nicht auch eine Leipziger Vergangenheit?
Habe ich mich gerade auch ganz kurz gefragt, aber der und Ole Werner sehen sich auch ein bisschen ähnlich, ne? Weiß ich nicht. Müssen wir
checken. Ja, wir machen mal, natürlich eine Live-Recherche, während du noch was erzählst zu Sebastian Hoeneß.
Hat das nicht irgendein Gast, hat den sogar, den wir hatten, ihn als seinen Top-Trainer genannt und dass das damals noch.
Ja, der hat die U17 und die U19 in Leipzig trainiert. Danach zur Bayern U19, Bayern U zweite Mannschaft, dann Hoffenheim und dann zum VfB Stuttgart.
Ich glaube, das war Tiger Lobinger.
Ja, stimmt. Ja. Genau, mit dem haben wir darüber sogar gesprochen. Oh Mann, ey.
Da klingelt doch irgendwas. Ja, würde mich nicht wundern, wenn der da irgendwann nochmal aufschlägt. Weil,
Ich kann mir auch vorstellen, dass der dazu Bock hat. Ja. Aber also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, ne? Ich mag den sehr, Niko Kovac persönlich extrem. Ich war super positiv von ihm überrascht. Ich habe einen riesen Respekt, was der aus dieser Mannschaft rausgeholt hat. Ich habe einen riesen Respekt davor, was der in der vergangenen Saison geleistet hat. Das ist so ein bisschen, das wird man, glaube ich, in der Retrospektive erst nochmal ganz anders bewerten. Was der in dieser vergangenen Saison, in diesem Endspurt geschafft hat, auch für den Verein. Und dafür sind sie ihm ja auch unendlich dankbar in Dortmund. Okay. Weil die Champions League überlebenswichtig ist für diesen Verein. Dass er die da noch in die Champions League geführt hat. Trotzdem habe ich halt, auch wenn ich das jetzt so sehe, auch die Einwechslung zum Beispiel in Köln. Statt Reggiani bringt der Süle. Warum? Verstehe ich nicht. Ein Süle, der ist einfach durch in Dortmund. Der sitzt da jetzt noch seine Zeit ab, der verlässt den Club im Sommer. Warum bringe ich da nicht Reggiani?
Ja, aus jemand, der bei uns hier zugehört. Dass er eh die Karriere beenden wird.
So, naja, das hat ja sein Manager deutlich negiert und gesagt, der Niki greift jetzt nochmal richtig an. Das war auch für mich ein Schlag ins Gesicht für den BVB, muss ich sagen. Aber egal. Das Inacio wechselt er nicht ein, bringt dann hinten raus Joe Bellingham und das sind so Einwechslungen, wo ich mich halt gefragt habe, warum? Warum? Ich führe 2-0 in Köln. Also ich weiß warum. Ja, weil er einfach genau das gleiche Gefühl hatte wie wir alle, dass dieses Spiel noch nicht durch ist.
Mhm.
Aber trotzdem, ob dann ein Reggiani so viel verkehrt machen kann wie ein Süle. Ne? Aber mir fehlt einfach so dieses Grundvertrauen in diese Spieler. Ja, das und mir fehlt dann auch so ein bisschen das Grundvertrauen, dass Niko Kovac es schafft, diese Spieler dann wirklich so zu installieren, diese jungen Spieler auf sie zu bauen, ihnen zu vertrauen.
Dazu dann immer die Frage, was ist am Ende dein Ziel? Was willst du erreichen? Ja, du kannst immer sagen, du willst Meister werden. Genau. Aber wenn du sagst, du willst die Champions League erreichen und du willst unter die ersten drei in der Bundesliga, dann reicht halt auch Niko Kovac.
Ja, der ist halt Pragmatiker, ne? Also Niko ist halt Pragmatiker. Die haben dem gesagt, Niko, wir müssen in die Champions League. Da sagt er, okay. So, ja. Der führt die jetzt ganz solide und ganz souverän in die Champions League.
Ja.
So, und das ist ja auch meine große Kritik am BVB, dass die eigentlich keine Geschichte mehr erzählen. Die erzählen, das Narrativ in Dortmund ist, wir wollen in die Champions League, weil wir brauchen das Geld um dieses Monster BVB, was es mittlerweile ist, am Laufen zu halten.
Ja.
Dafür müssen wir in die Champions League. Dortmund ist wie so ein mittelständisches, sauerländisches Unternehmen. Da verdienen alle ihr Geld, solange es läuft.
Alles solange der gut. Eine Kunde noch da ist.
Genau, alles ist gut. So, der Marktführer, oh nee. Das ist uns zu anstrengend, den greifen wir nicht an. Da müssten wir jetzt ein Risiko eingehen, das machen wir nicht. Hier verdienen alle ihr Geld, hier gehen alle abends nach Hause zu ihren Familien, alles gut. Weißt du, so, das ist jetzt auch ein bisschen läppisch dahergesagt, aber so kommt mir das vor. So kommt mir das vor. Ich meine, die haben halt auch eine Verpflichtung, ne, ihren Aktionären gegenüber, der gesamten Struktur gegenüber. Da gibt es halt so viele Stakeholder, die darauf bauen, dass der BVB in die Champions League kommt. Und das wirkt halt jeden Innovationsgedanken ab, weil sie können sich das nicht erlauben, zu sagen, wir setzen auf die Jungen und dann sind die im Oktober Achter.
Ja.
Da brennt ganz Dortmund. wenn das passieren würde. Das hast du in der vergangenen Saison gesehen. Da haben sie wirklich noch tapfer bis Februar durchgehalten oder bis Januar, Ende Januar. Und dann erst die Reißleine gezogen. Aber dass das passieren würde, das haben alle eigentlich schon vorher gesehen. Und das wird nicht funktionieren. Du kannst selbst jetzt kannst du dich hinstellen beim BVB oder in Dortmund und sagen, hey, wir bauen was Neues auf, wir setzen auf die Jungen. Aber das werden sie nicht tun, weil sie dieses Risiko nicht eingehen werden. Und weil es bringt, es ist immer ein Risiko, eine Mannschaft komplett umzustrukturieren. Das wird in 8 von 10 Fällen wird das wahrscheinlich nicht in der Champions League enden.
Aber wenn du es nicht machst, wenn du dieses Risiko nicht eingehst, dann nochmal, reicht da nicht auch Niko Kovac?
Ja. Ich will ja auch gar nicht, dass der jetzt geht. Vielleicht geht er auch von sich aus. Na, das kann auch mal sein, wenn er merkt, okay, der Brand ist nicht mehr da, auf den er sehr steht, wenn er auch sieht, dass die Qualität im Kader so abnimmt. Und ein englischer Verein zum Beispiel sagt, oh, dich hätten wir gerne, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sich da im Sommer was tut. Aber das ist wirklich nur eine Hypothese.
Ja. Weiß ich nicht.
Ganz spannende Entwicklung.
Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich kann mir Stand jetzt das nicht vorstellen, dass er da am Ende der Saison irgendwie gehen wird.
Nicht realistisch.
Auch von sich aus nicht, weil er sagen wird, ja, mein Job ist hier noch nicht getan.
Ja, aber wieso nicht? Was ist denn sein Job?
Ja,
zweimal in die Champions League geführt.
Das, ja, und ich wollte gerade sagen, dann gibt es einmal natürlich das offizielle Ziel, zu sagen, wir wollen die Champions League erreichen, wir wollen eine gute Rolle spielen, aber das weiß doch jeder, dass die da Deutscher Meister werden wollen. Und das ist doch auch nicht schlimm. Ich glaube, das
stelle ich eben ganz klar in Frage. Ich stelle ganz klar in Frage, die Planung vom BVB ist nicht dahin ausgerichtet, Deutscher Meister zu werden. Die Planung vom BVB ist darauf ausgerichtet, unter den Top 4 der Bundesliga zu landen.
Ja, spezielles um die goldene Ananas, das ist super. Also ja, Champions League ist nicht goldene Ananas, aber...
Du hältst deinen Betrieb am Laufen. Ja. Darum geht es. Es geht sekundär darum, einen Titel zu gewinnen. Ja. Aber es geht primär darum, den Betrieb am Laufen zu halten. Und dafür brauchst du die Champions League-Millionen. Und deswegen ist denen ja letztes Jahr der Arsch auf Grundeis gegangen, als die da im März noch Achter waren oder sowas. Da ist denen der Arsch auf Grundeis gegangen. Und das sagt auch die Bilanz übrigens. Die Bilanz sagt ganz klar, das Champions League-Geld muss reinkommen. Ja, sie haben noch einiges auf der hohen Kante. Aber ohne Champions League schmilzt das ganz schnell dahin, weil du eine Kostenstruktur hast in dem Verein, die so hoch ist. Die wird jetzt deutlich geringer werden, weil du gibst Brand ab. Du wirst das Gehalt von Süle einsparen, was mal lockere 14 Millionen sind. Oh, was man sich immer wieder in Erinnerung ruft. Du sparst Brandgehalt ein, was nochmal so roundabout 8-9 Millionen sind.
Ja.
Da geht schon einiges jetzt runter von diesem unfassbaren Gehaltsgefüge. Aber wenn du die Qualität erhalten willst, wenn du in die Champions League willst, dann musst du halt auch andere Spieler verpflichten. Ne? Und dann kommen wir wieder zu Julian Brandt.
Wollte ich gerade sagen, wie hast du das aufgenommen?
Ich verstehe dieses Ende. Ich mag Julian Brandt extrem gerne, sowohl als Fußballer als auch als Mensch. Ich verstehe dieses Ende, ich verstehe auch ihn, wenn er nochmal sagt, ey, ich bin jetzt 30, ich möchte nochmal was anderes sehen als den Phoenixsee. Aber der BVB muss sich auch im Klaren sein, dass die einen Spieler verlieren, der ihnen bis zu 20 Scorer in der Saison garantiert. Der eigentlich immer zur Verfügung steht. Weißt du, wie viele Spiele? Der hat jetzt knapp 300 Pflichtspiele für den BVB gemacht. Weißt du, wie viele Pflichtspiele der verpasst hat in diesen Jahren, in diesen 7 Jahren, die er beim BVB ist?
16.
Nee, ein bisschen mehr. 27. Aber das auf 7 Jahre umgelegt ist nichts.
Ja.
Das ist nichts.
Das ist fast ein Wert aller Thomas Müller.
Ja, das ist ein Wert, den ein Spieler hat. Zur Verfügung stehen. Du kannst die besten Spieler haben, wenn sie dir dauernd wegknallen, dann kannst du nichts mit denen anfangen. Ja, das ist ein Wert. Grundsätzlich, ich verstehe das, ich finde das auch gar nicht schlecht, weil Julian Brandt ist halt auch ein Gesicht dieser Erfolglosigkeit. Ne? Der hat halt den DFB-Pokal mit denen gewonnen. 21, das war's.
Ja.
Und da musst du vielleicht mal was anderes machen, finde ich auch okay. Aber du musst halt auch immer wissen, was du verlierst und wie, und du musst es ersetzen. Und ich bin gespannt.
Ich habe dazu noch eine andere Frage.
Ja.
Meinst du, es ging
eher
vom...
Was ist denn deine Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren.
Komme ich zu? Meinst du, es ging eher vom BVB aus oder von Julian Brandt aus?
Glauben kannst du in der Kirche, hat mir mal jemand gesagt.
Weißt du,
sie haben ja gesagt, es war eine, sie haben ja gesagt, es war eine einstimmige Entscheidung und ich glaube, die Wahrheit.
Der BVB ist auf ihn zugegangen, hat gesagt, Julian, ich denke, wir wollen das nicht mehr. Und der hat gesagt, ja, du, das ist für mich auch vollkommen in Ordnung.
Man kann sowas ja auch anders formulieren aus Dortmunder Sicht.
Wir zahlen dir nicht mehr das.
Wir zahlen dir das, das will ich aber nicht. Und vielleicht weiß man auch, dass er da, weißt du, so.
Genau, und dann
es herrscht
kommt nämlich,
aber eine. Es herrscht aber tatsächlich eine große gegenseitige Wertschätzung und die werden überhaupt nicht irgendwie im Unfrieden auseinandergehen.
Das ist
alles,
ist
gut, alles gut.
Das ist meine Meinung. Es herrscht eine Wertschätzung, eine gegenseitige. Der Mann spielt 7 Jahre für den BVB, hat über 300 Pflichtspiele gemacht, hat 27 nur verpasst, hast du gerade gesagt.
298.
Ja, fast. Der wird diese Saison noch über 300 Pflichtspiele machen, bin ich mir sehr sicher.
Ja.
Diese Marke erreichen, diese Saison wird es nicht mehr machen, so. Ist für mich damit eine Vereins, ich will jetzt nicht sagen Legende, aber schon ein großer
eine
Teil einer,
Figur.
Einer
ja,
eine prägende Figur einer Dynastie.
Ja.
Und mir als Spieler wird das schon so einen leichten Schlag verpassen, wenn ich meine Knochen so lange für einen Verein hingehalten habe, gut hingehalten habe, über so einen Zeitraum. Und man Marco Reus und Mats Hummels tot verlängert hat in den vergangenen Jahren, würde ich mir als Spieler immer denken, weiß ich nicht, bin jetzt 30, bin eigentlich noch in einem guten Fußballeralter. Ich kann es aus Dortmunder Sicht verstehen, vor allem finanziell macht es ja Sinn, es ist immer noch ein Unternehmen. Aber bei der Fußballromantik würde ich mir als Spieler denken, weiß ich nicht, dann hättest du das Gleiche mit einem Marco Reus vor 4 Jahren schon machen müssen. Du hättest das Gleiche mit einem Mats Hummels vor, weiß ich nicht, wann machen müssen. Wenn, dann musst du das konsequent irgendwie durchziehen und durchfahren. Vielleicht ist das jetzt der Beginn davon, ne, dass das in der Zukunft nicht mehr passieren wird. Da müsstest du aber auch klar sagen, Emre Can, du bekommst jetzt nur noch 2 Millionen im Jahr, ansonsten verlängern wir deinen Vertrag nicht. Das müsstest du schon konsequent machen. Aber
das wird auch in die Richtung gehen bei Emre Can, ne?
Aus Spielerperspektive hätte es so einen kleinen Beigeschmack für mich auf der anderen Seite. Ich kann beide Seiten total gut nachvollziehen. BVB will Geld sparen. Ich traue Julian Brandt auch einfach nochmal eine gute Station zu.
Ich auch. Bin sehr super gespannt, wo der landet und wie er sich da behaupten wird. Weil die größte Kritik an ihm ist ja eigentlich, dass er eigentlich nicht als Führungsspieler taugt. Da frage ich mich immer, muss er das denn?
Ja, ist doch nicht jeder
muss,
ein Führungsspieler.
Muss er das? Es muss doch nicht jeder der mega Führungsspieler sein. Ja, der
nur,
hat.
Nur weil man älter wird.
Ja, und der ist halt nicht der Typ dafür. Ne? Ja. Der ist halt nicht der Typ mega Führungsspieler. Ist einfach so. Der hat andere Qualitäten und ich finde das auch völlig in Ordnung.
Total.
Das habe ich auch mit dem Kollegen Patrick Berger in unserem BVB-Podcast von Sky auf der Süd diskutiert und haben da auch ganz klar gesagt, also ich habe gesagt, warum verlangen alle etwas von ihm, was er einfach von Natur aus nicht ist?
Ja.
Warum soll ich das von ihm verlangen? Ja, mir verlangt auch keiner, Busfahrer zu sein, weil den kann ich nicht. Ja, das ist so, weißt du, und klar kann man sagen, der hat Erfahrung, der hat die Klasse nicht immer gezeigt, die er hätte zeigen können, absolut. Das gilt aber auch für eine Menge andere Fußballer, von denen dann immer in entscheidenden Spielen viel erwartet wird und dann kommt nichts.
Mhm.
Wenn man ihn mit Erwartungen überfrachtet, kann man am Ende nur enttäuscht sein. Und ich bin nicht enttäuscht von Julian Brandt. Wie gesagt, ich mag den als Spieler, ich mag den als Menschen und ich finde auch, der hat viel geleistet. Ich finde auch, er hätte mehr aus seinem Talent machen können, weil der ist ein fantastischer Fußballer. Ist ein fantastischer Fußballer. Und vielleicht geht er jetzt zu einem Club, wo er nicht die große Nummer 10 ist, sondern wo er einfach Julian Brandt sein darf, Fußball spielen darf und dann auch nochmal aufblüht. Ich würde es ihm sehr wünschen. Meine Stimme geht langsam weg, wir müssen zum Ende kommen.
Ja, auch sehr viel BVB-Content jetzt gewesen, aber war auch sehr interessant und ist ja auch dein Steckenpferd. Aber eine Sache noch, dann gehen wir nochmal kurz die Ergebnisse durch, aber eine Sache noch zu Julian Brandt. Wo siehst du ihn oder was glaubst du, wo er hingeht? Was glaubst du, wird der nächste Verein von Julian Brandt?
Glauben kannst du in der Kirche. Das habe ich jetzt schon mal
Was
gesagt.
weißt du's?
Nein, ich weiß es nicht.
Was
Ich glaube
vermutest
auch
du?
nicht, dass es, ich glaube auch nicht, dass er schon etwas hat. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass es die Bundesliga, ich denke nicht, dass es die Bundesliga wird. Ich denke, wenn, dann wird es das Ausland. Vielleicht wird es nochmal eine richtig große Nummer. Das fände ich spannend.
Ich hab einen konkreten Verein.
Ja. Welchen denn?
Tottenham, sofern die die Klasse halten.
Ich wollte gerade sagen, boah, ey, ich würde zu Tottenham nicht gehen, aber auch nicht, wenn sie die Klasse halten. Aber das, ich weiß nicht, wie seine Planung ist. Vielleicht geht er auch nach Spanien, eine spanische Freundin, lernt Spanisch. Vielleicht findet sich da ein Club, vielleicht so auch, vielleicht auch nochmal ein größerer von den beiden, der Bock hat. Julian Brandt bei
Wenn
Barcelona, ey,
Spanien.
das, ganz ehrlich, Julian Brandt bei Barcelona könnte ich mir vorstellen. Also in dieses spielerische Konzept würde er auf jeden Fall reinpassen.
Ich könnte mir den auch super gut bei Arsenal vorstellen, vom
Ja,
Spielstil her. Wird auch
total.
richtig gut reinpassen. Ich
Ja,
glaube nur, dass
ja.
weder Barcelona noch Arsenal das.
Bei Arsenal spielt auch sein bester Fußballfreund, Kai Havertz. Also,
Ja.
wir werden sehen.
Sevilla, Villarreal. Irgendwie sowas.
Aber das ist zu klein. Die können die nicht bezahlen.
Oh, Sevilla kann ich bezahlen. Schauen wir mal.
Ja,
Schauen wir mal.
eine Sache noch. Das fand ich ganz lustig. Ich hatte, um nochmal ganz kurz einen Schlenker in die zweite Liga zu machen. Ich hatte als Schalke Edin Dzeko verpflichtet. Da hatte ich mit einem Augenzwinkern auf meiner Seite gefragt, wird's ein Raul oder wird's ein Seroberto 2? Seroberto 2, wirklich ein Kultflop beim FC Schalke. Und Raul, gut, ist ja über jede Kritik erhaben. Und Edin Dzeko hat jetzt in 7 Spielen 8 Scorer gesammelt, 5 Tore
Ja, der ist.
geschossen, 3 vorgelegt. Das ist schon wild, ne? Das
Der
feiere
Mann
ich ja
ist
total. Ich finde das
wirklich
total geil.
crazy. Der
Ich finde
ist
das
wirklich
total
crazy.
geil. Ja, so kommen wir quizzen jetzt.
Ja, doch zweite Liga noch.
Ja.
Hast du ein Flutlichtgefühl der Woche?
Nee. Hast du eins?
Ich.
Vielleicht der VAR in Münster.
Das wäre nämlich meins gewesen.
Ah, siehst du, wir verstehen uns doch, Sebastian. Ja.
Also, ich weiß es nicht einzuordnen, ob es jetzt positiv ist oder negativ, aber es ist
Ich
irgendwie
find's nicht
ein,
gut. Ich bin ganz
ja,
ehrlich.
wenn man guckt, wo es herkommt, dann ist es nicht gut. Die Botschaft an für sich
Ist ganz witzig.
ist witzig
Ja.
und irgendwo auch eine berechtigte Kritik am VAR, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Münster gegen Hertha BSC beim Stand von
1 zu 1, glaube
1
ich.
zu 1, ja, Elfmeter für Hertha BSC. Schiedsrichter wollte aber nochmal raus, sich das anschauen und auf einmal ging bei der Bildschirm schwarz, weil
Ja.
irgendjemand den Stecker gezogen hat.
Ja, das.
Mutmaßlich ein Ultra der Preußen aus Münster.
Genau.
Mutmaßlich auch als vielleicht kleines Indiz im Nachgang ein Banner, was in der
Ja.
Münsteraner Fankurve ausgerollt wurde. Ich weiß nicht mehr, was genau im Wortlaut drauf stand. Es ging
Dem
auf jeden
VAR
Fall
den Stecker gezogen.
dem VAR den Stecker
Ja,
gezogen. So.
glaube ich, oder so. Ja.
Ja, deutliche Kritik am VAR. Es konnte dann am Ende trotzdem entschieden werden, weil man im Kölner Videokeller ja auch Schiedsrichter sitzen hat, die das dann einfach vor kurzerhand von da entschieden haben. Es gab dann
Genau.
auch den Strafstoß für Hertha BSC.
Ja.
Führte auch zum Tor, zum zwischenzeitlichen 2 zu 1. Aber ich glaube, die Kritik am VAR ist berechtigt. Wir haben es auch schon oft thematisiert und diskutiert, dass da was angepasst werden müsste, sollte. Wenn es nach mir Fußballromantiker geht, für mich wäre es vollkommen in Ordnung, ihn auch ganz außen vor zu lassen. Aber es war eine doch witzige Fanaktion. Daher vielleicht ein kleines Schamflutlichtgefühl der Woche. So.
So.
Drei Spieler. Letzte Woche war es unentschieden, ne?
Ja.
Letzte Woche war es unentschieden. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Also ich habe drei Spieler. Ich Habe aber das Jahr nicht aufgeschrieben. Aber wir können gerne mal starten. Du darfst entscheiden, wer startet.
Ich starte.
Okay.
Also ich will raten.
Okay. Dann gebe ich dir folgende Namen. Admir Mehmedi.
Mhm.
Yunus Mali.
Mhm.
Und Felix Klaus.
Admir Mehmedi, Yunus Mali und Felix Klaus.
Ja.
Admir Mehmedi, Yunus Mali, Felix Klaus. Boah. Ich komme auf Yunus Mali gerade nicht klar. Ich weiß überhaupt nicht, wo der gespielt hat. Also weiß ich bestimmt schon, aber ich kriege es gerade nicht hin. Zwei Vereine sind in meinem Kopf. Felix Klaus.
Alte Legende. Heute Greuther Fürth.
Wieder Greuther Fürth, da kam er ja her, ne? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich sag VfL Wolfsburg.
Ist richtig.
Oh.
Was wäre der zweite Verein?
Wäre irgendwie SC Freiburg gewesen, aber nur weil ich Admir Mehmedi damit verbinde.
Mhm. Ja, Yunus Mali musst du doch automatisch nach Mainz verfrachten.
Ja, ja, genau. Den hätte ich auch in Mainz, aber ich wusste, dass es Mainz nicht ist. Deswegen wusste ich nicht, wo er sonst gespielt hat. Ja.
Saison? Kommst du auch noch raus?
Boah.
Nee. Da bist du ein bisschen weit weg. 18, 19.
Okay. 18, 19. Ich hätte gedacht, Felix Klaus, der wäre vor 10 Jahren da gewesen oder ein bisschen mehr, deswegen.
Ja. Nee, nee, nicht.
Ja, okay.
18,
ja.
19.
Ja.
Jesko, du bist gut geworden.
Voll. Ja.
Weiß ich nicht. Ist irgendwo eine KI im Hintergrund laufen?
Nee. Hier. Hier, alles im Kopf. Gut.
So. Handy weg. Gib's mir.
Ja, ich gib's dir. ich nehme Tim Wiese.
Trainingsgruppe 2 sagen.
Yannick Westergaard.
Das ist dreckig, ja.
Und Igor De Camargo.
Boah. Ja, TSG Hoffenheim.
Ja, ist richtig.
Ich habe also Igor De Camargo, ich gar keinen Plan gehabt, dass er da gespielt
deswegen,
hat.
Deswegen habe ich ihn genommen. Ich hatte gehofft, du sagst Werder Bremen.
Nee, da wusste ich, dass er da definitiv nicht gespielt hat. Saison? Ja, ich habe ja direkt gesagt Trainingsgruppe 2, ne? Also Saison, wie Lothar Matthäus sagen würde. Wann waren das? 17, 18.
Boah, da bist du noch weiter weg als ich gerade.
Echt? Boah, viel früher?
Ja. Aber richtig viel früher. Richtig viel früher.
11, 12?
Fast. 12, 13.
12, 13. Oh,
ja.
Ja, mein glorreiches Unentschieden.
Ja. Glorreiches Unentschieden.
Schön. Schön,
damit
schön.
Sind wir fertig für heute. Es war mir ein Fest. Nächste Woche wahrscheinlich hoffentlich mit einem Gast.
Inshallah.
Inshallah. Genau. Dann habt eine schöne Fußballwoche, eine erfolgreiche Fußballwoche, allen, die selber spielen oder es mit einem Verein halten.
Und viel Spaß bei der Champions League.
Yes, und wir hören uns kommende Woche wieder, hoffentlich.
Auf Wiedersehen.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, Jesko.